Nach dem, was Tati gesagt hat, müsste ich mich eigentlich hinter dem Pult verstecken. Denn sie hat gesagt, die Erde ist nur ein Sandkorn in unseren Galaxien. Das hieße ja, wir als Mensch, was ist denn noch kleiner wie ein Sandkorn? Geht das überhaupt? Und weshalb sollte sich Gott um so ein kleines, wie soll man sagen, Teil kümmern? Es ist immer wieder die Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Welchen Wert haben wir eigentlich? Wir kamen gestern aus dem Urlaub und unterwegs haben wir immer Radio und vor allem Sportnachrichten gehört und die Olympiade fängt ja, hat gestern angefangen in Berlin und das ist immer recht spannend, was da so für Leistungen erbracht werden. Wertvoll, wenn man eine Medaille gewinnt, wertvoll, wenn man nur dabei ist, wertvoll, wenn man nichts abbekommt. Woher nehmen wir unseren Wert? Und ich höre auch gerne immer mal Fußball und bei unseren Jungs zu Hause ist es ähnlich, dass wir dann immer wieder im Gespräch sind, wie ist das eigentlich mit Fußball? Mit dem, ich nenne es dann immer böse, mit dem Sklavenmarkt, der da passiert. Sind Menschen wirklich Millionen Euro wert? Welche Wertmaßstäbe gelten denn unter uns? Ist es nur das Geld? Oder gibt es noch vielleicht unter uns als Christen andere Wertmaßstäbe? Menschlichkeit, Zuneigung, Liebe, Zeit, Besitz, Gesundheit, Elternsein, Familie, eine Wohnung. Was ist mit dem Begriff Hauptsache gesund? Als ich letztes Jahr die Diagnose Krebs bekam, verlor dieser Wertmaßstab seine Bedeutung. Geld hat man, darüber redet man nicht. Aber als ich letztens mit unserem Nachbarn darüber sprach, dass er seit Monaten in Kurzarbeit ist und sie in finanziellen Schwierigkeiten sind, da kommt der Wertmaßstab Geld ganz stark ins Wanken. Kinder sind die Zukunft, sagt man. Und als die Mutter ins Altenheim abgeschoben wurde, verlor auch dieses Motto seinen Wert. Oder Zeit ist Geld. Und als der Herzinfarkt im wahrsten Sinne des Wortes einen Stillstand verursachte, war es zu spät. Wertlos. Und als der verlorene Sohn nach Hause kam und der liebende Vater mit ausgebreiteten Armen auf ihn wartete, Wertschätzung pur, mit nichts zu bezahlen. Da sind ein paar Millionen Euro nichts dagegen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was bin ich wert? Wir reden gerne in Deutschland von Made in Germany oder von deutscher Wertarbeit. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist eigentlich etwas, was negativ rüberkommen sollte. Das war ein Stempel der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, als es darum ging, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und Produkte, die in Deutschland hergestellt wurden, negativ zu behaften. Die sollten abgestempelt werden als schlecht. Und es hat sich das Gegenteil herausgestellt. Es ist ein Wertesiegel geworden. So kann sich manches verändern. Und ich glaube, dass sich bei uns manches verändern kann, wenn wir mal gucken, wo wir herkommen. In Psalm 8, da ist dieser Vers aufgeschrieben, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich lese ihn in voller Länge. Wer mitlesen möchte, Psalm 8. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Deine Hoheit reicht höher als der Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel, und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt, die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere in Feld und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die Kleinen und die Großen, alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Dieser Psalm zeigt uns in drei Schritten, welchen Wert wir haben. Einmal finde ich es sehr spannend, dass der Psalmist David das Ganze in Gott einbindet. Der Psalm fängt an mit dem Lob Gottes und endet mit dem Lob Gottes. Das ist die Klammer. Da bewegt sich alles dazwischen. Das ist das Entscheidende. Da sind wir drin aufgehoben. Da dazwischen. Zwischen dem Lob Gottes. Nicht als Fessel, sondern als Raum, als bewahrender Raum, in dem wir aufgehoben sind. Und wer ist dieser Gott, der uns Menschen nur wenig niedriger gemacht hat wie sich selbst? Er ist ein Gott, der sich um die Menschen kümmert, der mit ihnen reden will, der die Kommunikation sucht. Gott ist ein kommunikativer Gott. Er will mit uns reden und wir dürfen auch reden. Wie ist es denn mit uns? Stehen wir auch auf Empfang, wenn Gott mit uns reden will? Wir waren jetzt zusammen im Urlaub mit der Familie, und wenn man mit 5 zusammen sitzt und alle reden durcheinander, dann kann man nicht jedem zuhören. Dann muss man sich Regeln geben, damit man den anderen hören kann. Wie ist das mit unseren Regeln oder mit unserem Reden mit Gott? Für mich ist das immer eine spannende Entdeckung, wenn ich so durch die Stadt gehe, hier in Friedberg oder auch an anderen Stellen, da sieht man immer Leute mit solchen Stöpseln im Ohr. So, und dann geht man lang, denkt, die verstehen doch kein Wort, die hören doch gar nichts. Aber sie gehen dann. Bewegen sich im Takt der Musik. Manchmal ist es so, dass sie zu zweit gehen, dann ist noch ein zweiter dabei. Und sie, wenn man mal genau hinguckt und hinhört, ist es manchmal so, dass sie die Musik, die sie da hören, mitsingen. Und das ist für mich etwas, ein Zeichen dafür, wie ich mit Gott in Übereinstimmung komme. Es ist so, dass die Menschen, die eben mit dem MP3-Player oder was sie auch immer haben, die Musik hören, die nehmen sie auf, verinnerlichen sie und singen das automatisch mit. Ich glaube, das machen sie ganz unbewusst. Ich glaube, die Texte werden zum Teil ganz unbewusst mitgesungen. Das geht einfach in einen über. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir das hinkriegen, dass wir mit Gott so in Übereinstimmung sind, dass wir seine Worte einfach nachmurmeln, wie es im Psalm 1 heißt, da murmelt man ja Gottes Worte Tag und Nacht, dass man es immer nachspricht, und das, was man immer nachspricht, beeinflusst einen auch. Das heißt, das, was in mich hineinkommt, dieses Wort Gottes, das beeinflusst mich und hilft mir in meinem Leben, gestaltet mein Leben. Beten heißt, in völlige Übereinstimmung mit diesem Schöpfergott, der hier gerühmt werden will, gerühmt wird, in völliger Übereinstimmung mit ihm leben und mit ihm in Übereinstimmung kommen. Da kann es auch sein, dass man unterwegs ist und dann mal den Stöpsel aus dem Ohr zieht und sagt, so ein blödes Lied, das kann ich jetzt nicht hören. Oder wie gesagt, ein anderer würde wahrscheinlich sagen, das ist ja auch eine Generationenfrage. Der eine hört eben alles auf dem MP3-Player und die Älteren unter uns hören vielleicht HR4 oder so, ich weiß es nicht. Jeder muss dann auch seine Antenne so stellen, dass er das hört, was Gott ihm sagen will. Aber wichtig ist, diese Beziehung zu leben und in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Und was ich noch spannend finde in diesem Psalm, wie es dann weiter ist, dieser Schöpfer, dieser Gott, der uns geschaffen hat, mit dem wir in Übereinstimmung kommen, dass wir so leben, wie er das möchte, der nimmt ganz wertlose Menschen als Hilfe. Der beschreibt, aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, oder Luther übersetzt, aus den Kindern baust du eine Mauer, damit deine Widersacher zu Fall kommen. Also dieser Gott, dem kommt es gar nicht darauf an, zu sagen, ich brauche jetzt die Goldmedaillengewinner. Ich brauche jetzt ein Franck Ribéry, damit ich deutscher Meister werde oder Champions League-Sieger. Ich brauche Schwache und Hilflose, weil die mit leeren Händen vor mir stehen. Und Tati und ich, wir saßen gerade vorne, als die Kollekte rumging, und dann kam der Beutel und sie machte so, ich sage, das ist die richtige Haltung, wenn man zum Gottesdienst kommt, dann kommt man mit leeren Händen, weil man von Gott was empfangen will. Aber genau das ist das, was die Kinder ausmacht. Sie kommen ganz unvoreingenommen in einem tiefen Vertrauen und wollen ja alles von Gott bekommen. Und für mich, und das ist jetzt schon wirklich einige Jahre her, aber das ist so tief sitzen geblieben, wo ich merke, dass Gott Kinder gebraucht, damit diese Mauer steht, damit die Widersacher uns nichts anhaben können. Wir waren als Familie Pizza essen. Wir fuhren, meine Eltern waren auch dabei, saßen in der Pizzeria, das Essen kam und wir wollten anfangen. Und ich weiß nicht mal, wer es von unseren Jungs war, sie waren, weiß ich nicht, zwischen 2 und 5, sagte, Papa, du hast noch nicht gebetet. Ich wurde etwas still, erschrocken und habe dann laut und deutlich wie immer gebetet, wie wir das zu Hause auch tun. Anschließend kam dann die Kellnerin und sagte, ach, sind Sie Pastor? Ich sage, nee, CVM-Sekretär. Und wir kamen ins Gespräch. Aber dieses habe ich nie mehr vergessen. Und egal wo es ist, wenn wir unterwegs sind, dieses Beispiel ist so tief eingebrannt, dass es egal wo es ist, ob das jetzt am Gardasee war oder hier im Friedberg oder sonst wo, wir beten immer vorm Essen. In der Gaststätte, egal wo das ist. Weil das Gott möchte. Die Beziehung zu Gott ist nicht nur zu Hause, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und Kinder machen das in einer Unvoreingenommenheit immer wieder deutlich. Die haben sich gar nichts dabei gedacht, sondern ihr war klar, beim Essen sind wir dankbar, weil Gott uns das schenkt und da beten wir. Warum nicht in der Kneipe? Da dürfen wir uns freuen und deshalb mache ich auch immer wieder, wenn ich im Reisedienst unterwegs bin und bei Mitarbeiterschulungen sehr deutlich, dass die wichtigsten Mitarbeiter in die Kinderarbeit müssen. Weil da, wo wir noch die Möglichkeit haben, Menschen zu prägen, das ist in der Kinderarbeit. Das gilt für den ZVM, das gilt für die Gemeinde, für die Kirche, egal wo. Da, wo wir Menschen noch prägen wollen, müssen wir die besten Mitarbeiter hinschicken und das ist in der Regel in der Kinderarbeit. Denn das, was wir da an Samen säen, das wird irgendwann mal aufgehen. Da vertraue ich Gott und da traue ich ihm ganz viel zu. Das zum Thema Gott. Der zweite Schritt ist der Mensch an sich. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Und wenn Katida erzählt von den Galaxien, das ist für mich unvorstellbar. Von daher muss ich sagen, bin ich jemand, der da gar nicht groß drüber nachdenkt, sondern ich denke dann lieber über das nach, was ich greifen kann. Und das ist der Mensch. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Jeder Einzelne von uns ist einmalig. Von daher gucken Sie doch jetzt mal nach links und nach rechts und gucken mal den gottähnlichen Menschen an, der neben Ihnen sitzt. Es ist wirklich so. So beschreibt uns die Bibel. Du, sie, seid nur wenig geringer gemacht als Gott selbst. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir mit dieser Einstellung, mein Nachbar ist nur wenig niedriger gemacht wie Gott, mit dieser Einstellung gehe ich mit dem um. Was das für einen Respekt erfordert und herausfordert. Wenn ich immer meinen Nachbarn, dem Menschen, den ich begegne, sehe, der ist ja fast wie Gott. Da gehe ich ganz anders mit um, wie wenn ich sage, pff, das ist der letzte Dreck. Und dieser Gott, der hat uns Würde verliehen und in der Luther-Übersetzung heißt, er hat uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, wir sind Königskinder. Wir sind nicht nur Menschen, sondern wir sind, ich sag's mal, viel mehr. Wir sind Königskinder. Und bei König stelle ich mir immer was ganz Prunkvolles, was ganz Tolles vor. Etwas, wo ich einfach im Luxus lebe. Wo ich alles habe, was ich brauche. Das hat Gott uns geschenkt. Er hat uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und die Gnade heißt, er nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin begnadigt. Und das ist fürs Alte Testament schon ein ganz, 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 ganz wichtiger Begriff. Wir kennen es ja nur vom Neuen Testament, dass wir immer sagen, in Jesus sind wir begnadigt und so weiter und können an ihn glauben. Aber Gott ist ein gnädiger Gott von vorne bis hinten, von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Und die Barmherzigkeit, das ist auch so ein Begriff, der uns immer ein bisschen fremd ist, das heißt, er sorgt für uns. Barmherzigkeit ist kein Begriff, der einfach nur da steht, sondern Barmherzigkeit heißt, er tut was. Barmherzigkeit heißt, er ist so fürsorglich wie ein Vater und wie eine Mutter. Das ist unsere Krönung. Gott kümmert sich um uns. Und diese Wertschätzung, gibt's da irgendwie mehr? Gibt es etwas Wertvolleres, was man uns schenken kann? Und wenn ich dann immer wieder drüber nachdenke und sage, wie ist das eigentlich bei uns? Jeder von uns ist einmalig. Wenn wir jetzt mal rumgucken und überlegen, wem von uns hier in der Gemeinde, den ich kenne, kann ich etwas zusprechen, was Positives, zu seinen Gaben und Fähigkeiten, wo ich sage, das kann der gut, das hat er geschenkt, das ist sein Profil, das ist das, wo er einmalig ist. Das ist etwas, wenn man das nicht nur im Kopf hat, sondern auch dem anderen irgendwann mal zusagt, ist das sehr motivierend und hilfreich. Das Zweite ist eine Sache zu sagen, zu überlegen, könnte jeder von Ihnen, von euch sagen, das hat Gott mir zugesagt. Das ist etwas, wo ich sage, das tut mir gut, weil ich das von Gott gehört habe. Und das Dritte, zu dieser Einmaligkeit, was sage ich denn von mir selber? Wo ich sage, ich bin reiner Lux und habe die und die Gaben und Fähigkeiten. Das ist das Besondere an mir. Die eigene Wertschätzung. Einmal die Wertschätzung durch Gott. Wir sind Königskinder. Die Wertschätzung, die Gott uns schenkt, können wir immer wieder deutlich spüren, indem andere uns wertschätzen und indem wir uns selber wertschätzen. Und das verbirgt sich dann auch in dem Gebot, das uns Gott gegeben hat. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Du bist einmalig. Und für mich, und das merke ich immer wieder im Reisedienst, ärgert mich das, wenn Leute diese Wertschätzung, diesen Respekt nicht untereinander aufbringen. Ich kenne hier die Internas in der Gemeinde nicht so genau. Aber in manchen Ziffern ist so, diese Lob- und Dankkultur lässt sehr zu wünschen übrig. Ich selber habe das sehr bitter gelernt inzwischen. Ich habe jahrelang Praktikanten mit ausgebildet und die haben irgendwann mal gesagt, du Rainer, wenn du nichts sagst, dann ist es gut. Dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt ja nicht. Es kann ja nicht sein, wie die Schwaben sagen, nichts gesagt ist genug gelobt. Sondern es muss ja irgendwie was sein, wo dem anderen auch deutlich wird, dass ich das, was ich bei ihm entdeckt habe, auch gut finde, wertschätze. Und da denke ich einfach nochmal, dass unser Gott uns da so viel vormacht. Wir sind das Werk seiner Hände. Er hat uns so filigran geschaffen. Weiß ich, kann die Muskeln gar nicht alle aufzählen, die Tati eben genannt hat, und die Knochen, die wir alle haben. So gering und unbedeutend finde ich das gar nicht, weil Gott dahinter steht. Und Gott gibt sich mit uns ab und deshalb dürfen wir uns auch untereinander wertschätzen und immer wieder aufeinander zugehen und uns Mut machen und uns aufbauen, ja, und fröhlich miteinander Gemeinschaft leben. Und der dritte Schritt in diesem Psalm hat was mit einem Schlüsselbund zu tun. Woran erinnert ein Schlüsselbund? Mich immer an Hausmeister oder Küster. Weil wer den Schlüssel hat, der hat die Macht. Und das ist das Dritte, was in diesem Psalm hier deutlich wird. Da sagt nämlich Gott, du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe und alles hast du ihm unterstellt. Hausmeister Gottes. Sind wir das? Ist es so, dass wir das, was Gott uns in die Verantwortung gegeben hat, auch entsprechend verwalten? Dem Hausmeister gehört nichts. Dem Hausmeister gehört nichts, er hat nur den Schlüssel und kann überall hin und hat die Aufgabe zu pflegen. Er hat eine Schlüsselposition und er kennt das Haus ganz genau. Er sorgt dafür, dass es in Ordnung gehalten wird. Er ist Stellvertreter für den Besitzer oder Eigentümer. Und wenn ich jetzt diesen Psalm genauer lese, und da habe ich so überlegt, kannst du das sagen oder ist das zu viel reingelesen in dem Psalm? Ich spiele immer gerne mit den Worten, die uns unser Gott aufgibt. Und sehe in dem Vers, ich sage es hier mal einmal, dass wir uns um Schafe, Ziegen und Rinder und Wildtiere im Feld kümmern sollen. Das ist alles, was so auf dem Land ist. Dann als zweites, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser. Als zweites, die Vögel in der Luft, also alles, was über der Erde ist. Und als drittes, die Fische im Wasser, die kleinen und die großen und alles, was die Meere durchzieht. Und da ging mir so durch den Kopf, ist das nicht auch eine Charakterisierung von Menschen, die Gott mit diesen Aufgaben, die er uns da mitgibt. Wenn ich mir vorstelle, es gibt Landmenschen, Menschen, die auf der Erde leben, die sich mit der Erde beschäftigen, Landwirtschaft, wenn man hier durch die Wetterau fährt, waren jetzt die Mähdrescher und alles so zu bewundern. Und damit verbinde ich so ein Stück Bodenständigkeit, Kontinuität, aber auch nicht so eine große Beweglichkeit, die bewahren und fördern. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe die Vögel in der Luft, also wenn ich mir vorstelle Menschen, die sowas mit Luft, Luftikusse zu tun haben, das sind so, die so ein bisschen frei sind, die einfach die Weite des Himmels brauchen, nicht vom Winde verweht, aber die sich auch den Wind um die Nase wehen lassen. So wie, sag mal, als Motorradfahrer ist es einfach schön, wenn man so durch die Kurven fährt und der Wind einem um die Nase bläst. So ein bisschen Risiko und ein bisschen Geschwindigkeit und so ein paar Kapriolen schlagen. So einfach, ja, einfach leben, in der Luft bewegen, so ein bisschen mit Risiko spielen. Und die Wassermenschen, die, da stelle ich mir immer so vor, wer so im Wasser ist und jetzt bei diesem Wetter, wenn man dann so ins Schwimmbad, ins Wasser springt, dann ist man so richtig im Element und kann sich da abkühlen, kann sich aber auch in einer Strömung mitziehen lassen, kann sich einfach tragen lassen. Und ich erinnere mich immer noch an ein Mädchen, was wir in der Kinderarbeit hatten, in Mülheim-Ruhr, die war etwas korpulenter und war nicht so gut drauf im Sport, die war immer hinten dran. Und dann gingen wir ins Schwimmbad. Und man guckt ja dann, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass alle auch schwimmen können, dass da keiner absäuft. Und dann ging dieses Mädchen ins Wasser und ich habe gesagt, das gibt's nicht. Wie die sich bewegte im Wasser, das war ihr Element. Da waren manche, die körperlich auf dem Land, die konnten rennen, Fußball spielen, weiß ich nicht was machen, da hatte sie keine Schnitte gegen. Aber im Wasser hatten die gegen sie keine Schnitte. Dass ich gedacht habe, jeder braucht so sein Element. Jeder hat so seine Gabe. Und ich glaube, auch eine Gemeinde braucht diese drei Elemente, Menschen, diese drei Sorten Menschen, um Gemeindeleben zu gestalten. Da braucht es die, die bewahren, die gucken, dass eine Kontinuität da ist, dass nicht mal heute Hü und morgen Hott ist. Dann braucht es aber auch die, die mal sagen, lass uns mal was Neues probieren. Lass uns mal was ausprobieren. Lass uns mal neue Dinge wagen, die ein bisschen risikofreudig sind. Und dann brauchen auch die, die sich so mitschwimmen, so im Wasser so bewegend sind, die so richtig im Element alles mitziehen. Und diese drei Dinge bewahren, risikofreudig sein und bewegend sein, das mündet dann wieder in den Auftrag, den wir haben. Denn im letzten Vers, und ich hatte ja am Anfang gesagt, der Psalm hat eine Klammer, Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Wie kommt er denn auf die ganze Erde? Und da denke ich nochmal, dass wir da als Christen auch gefragt sind und sagen, ja, wir dürfen es den anderen weitererzählen. Wir dürfen die Stöpsel in den Ohren haben und das immer wieder murmeln und anderen erzählen. Wir dürfen mit anderen wertschätzend umgehen und dürfen deutlich machen, du bist wertvoll. Und als drittes auch zu gucken, Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir sie bebauen und bewahren, dass wir das auch wirklich tun. Wir sind die Hausmeister Gottes und nicht die Besitzer dieser Erde. Und so wünsche ich uns, dass wir in diesen Sonntag gehen, wie soll ich sagen, in Verbindung mit unserem Gott als gekrönte Hausmeister. Ja.